Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück, ich bin Moritz Knorr und ihr hört Europa-Tortur, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Der erste Spieltag der Europameisterschaft ist abgeschlossen. Wir haben alle Mannschaften einmal gesehen, den Abschluss hat gestern die Gruppe F gemacht und wir schauen noch einmal gemeinsam auf den Tag. Das mache ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit 90plus-Experte Viktor Catalina. Hallo Viktor.
Hallo Moritz.
Das erste Spiel des Tages zwischen Ungarn und Portugal. Am Ende war es ein klarer 3:0-Sieg für die Portugiesen, aber wenn wir uns mal den Spielverlauf anschauen, dann war es deutlich knapper, als dass dieses Ergebnis vielleicht vermuten lässt. Die Tore erst in der 84., in der 87. und in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Wie war das Spiel denn sonst so? Hat Portugal sich so schwer getan, wie vielleicht der Spielverlauf erwarten lässt?
Ja schon, also sie hatten einige Chancen. Vom Ergebnis her war es am Ende ja Ungarn gegen Portugal. Aber Ungarn, ich habe sie bei mir auf Platz 4 gesetzt. Ich muss sagen, sie waren überraschend stark. Portugal klar mit einigen guten Chancen. Aber es war für mich so das typische Duell, in dem sich der Favorit selbst ein bisschen müde spielt. Das kam auch kurz so beim Abseitstor von Sabol schön, aber dann ist meiner Meinung nach klar geworden, was einen Unterschied macht, nämlich die individuelle Qualität. Soboschloi hätte vielleicht das Duell auf die Seite der Ungarn ziehen können, aber so hat Portugal dann in der 84. einmal den Spielzug durchbekommen mit Rafael Guerreiro. Ein bisschen Glück, weil Orban das Ding abfälscht und dann sind sie mental auseinandergeflogen und Portugal hat das eiskalt ausgenutzt.
Du hast ihn gerade schon angesprochen, Dominik Szoboszlai von RB Leipzig. Er fehlt ja bei dieser Europameisterschaft, verletzt natürlich. Und das wird bei den Ungarn klar. Man hat in der Qualifikation nur 8 Tore geschossen. Und jetzt tut man sich offensiv einfach schwer. Was hätte Szoboszlai in so einem Spiel vielleicht ausrichten können?
Er hätte vielleicht Standards wählen können, die Ungarn gewinnt. Er hätte das Spiel eröffnen können, aus der Distanz hätte er was machen können. Generell das bisschen der individueller Qualität, dass so ein Duell dann auch zugunsten des Underdogs entscheidet.
Was hat dann am Ende für die Portugiesen denn diesen großen Ausschlag gegeben, dass man eben doch noch am Ende dieses Ding ja rumreißt und mit 3:0 gewinnt? Man hat es ja gestern gesehen, dass so Mannschaften wie auch die Spanier, dass die aus viel Ballbesitz und Überlegenheit am Ende trotzdem nur mit einem 0:0 aus der Partie gegen die Schweden gegangen sind. Wieso haben es die Portugiesen doch noch so deutlich machen können?
Einmal aufgrund der eigenen Offensive und ich finde auch aufgrund der Erfahrung in großen Spielen. Du hast viele Spieler wie zum Beispiel Pepe, wie Cristiano Ronaldo, die wissen, wie man solche Dinger auf seine Seite zieht und dann hinten raus noch 2 späte Tore macht.
Haben dich die Portugiesen denn bisher wirklich überzeugt? Vollends, sie gehören ja mit zu den Turnierfavoriten, aber wenn man sich gegen Ungarn so lange so schwer tut, dann ist das für mich irgendwie noch ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich nochmal zum ganz großen Wurf reicht, wie das im Jahr 2016 der Fall war.
Bin ich ganz bei dir. Das ist jetzt eine Hammergruppe mit Deutschland und mit Frankreich. Letztes Mal hatte Portugal auch ein bisschen Glück, da sind sie ja Dritter geworden. Island, Ungarn und Österreich waren ja damals mit der Gruppe. Das war ein bisschen glücklich, dass sie dann am Ende mit 3 Unentschieden Dritter geworden sind. Wenn sie so spielen, weiß ich nicht, ob sie mit der Nummer nochmal durchkommen. Sie haben ein wahnsinniges Potenzial, vor allem in der Offensive, aber sie müssen definitiv dran arbeiten, dann gegen solche Mannschaften früher die Tore zu machen, souveräner zu spielen. Aber so wird's in dieser Gruppe schwer.
Was bedeutet das denn jetzt für beide Mannschaften im weiteren Turnierverlauf? Klar, die Ungarn stehen mit dem Rücken zur Wand, aber die Portugiesen jetzt vor allen Dingen, weil es auch so ein deutlicher Sieg war, die haben auch mit Blick auf das Torverhältnis jetzt einen großen Vorteil gegenüber den Deutschen und den Franzosen, oder?
Ja, ist für mich so ein bisschen wie bei der WM 2014, als Deutschland gegen Portugal 4:0 gewonnen hat und dann den Riesenvorteil hatte. Jetzt treffen die beiden erneut aufeinander. Klar, Portugal hat den Riesenvorteil in der Tordifferenz und Ungarn steht gegen Frankreich jetzt mit dem Rücken zur Wand. Die müssen eigentlich gewinnen, wenn sie irgendwie noch Dritter werden wollen. Aber haben natürlich auch eine Tordifferenz von -3.
Ja, und sie sind ja sowieso der krasse Außenseiter in dieser Gruppe. Das müssen wir ja ganz klar so festhalten. Na gut, dann schauen wir mal auf die andere Partie. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist in diese Europameisterschaft gestartet, verliert gegen Frankreich mit 1:0. Ein durchaus unglückliches Ergebnis. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich finde, es war kein schlechtes Spiel von Deutschland. Viel Engagement, auch in der zweiten Hälfte mit mehr Spielwitz, aber generell zu wenig Geradlinigkeit, zu wenige klare Torchancen. Ich weiß nicht, ob Loris einmal ernsthaft eingreifen musste. Anders als Manuel Neuer auf der anderen Seite. Zu wenige Überraschungsmomente. Man hat sich ja generell darauf konzentriert, wenig zuzulassen. Das hat man über weite Teile des Spiels auch gut gemacht, aber das ging vor allem zulasten der eigenen Kreativität.
Schauen wir erstmal auf Halbzeit 1. Die Deutschen sind eigentlich gut ins Spiel gekommen mit viel Dominanz. Die Franzosen eigentlich erstmal nur am Verteidigen, aber dann stand es plötzlich doch 1-0. Was war passiert?
Ja, Pogba hatte sich einmal gegen drei Mann durchgesetzt im Mittelfeld. Dann finde ich, da ist die deutsche Abwehr aufgegangen. Einmal ein Doppelpass mit Benzema und dann der Pass an die Grundlinie zu Lucas Hernandez. Ich finde, das war herausragend. Lucas Hernandez kloppt das Ding dann direkt in die Mitte und Hummels war unglücklich. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob Boateng das vielleicht anders gelöst hätte, wenn man ans erste Gruppenspiel gegen die Ukraine denkt, als er da artistisch auf der Linie geklärt hat. Aber ja, mit Thomas, das war jetzt unglückliche Situation, die dann leider zum entscheidenden Tor geführt hat.
Du sprichst die Szene an von Jerome Boateng im ersten EM-Spiel 2016 gegen die Ukraine. Was hat denn in der ersten Hälfte im Offensivspiel der Deutschen gefehlt? Gut, das hat sich vielleicht auch noch durch die komplette Partie gezogen, aber in Halbzeit 1 war das schon auffallend, dass eigentlich offensiv keine Idee vorhanden war, oder?
Also, ich versuche es jetzt mal so kurz wie möglich zu machen. Mit einem Wort, Goretzka. Das ist genau sein Spiel. Das wäre genau sein Spiel gewesen. Seine Physis hat gefehlt, um mit Pogba mitzuhalten. Seine Geradlinigkeit, wenn man an seinen tollen Gladbach denkt. Balleroberung direkt nach vorne zu Sané. Ball zurückgelegt und dann einmal kurz angenommen. Doof, 2-0. Der kann Lücken im Mittelfeld reißen, so für Unordnung sorgen, bringt Kopfballstärke mit, was man von Kroos und Gündogan jetzt nicht zwingend behaupten kann. Also ich finde, vor allem Leon Goretzka hat an allen Ecken und Enden gefehlt.
Und am Ende der ersten Halbzeit, da hatten die Deutschen dann meiner Meinung nach extremes Glück, dass sie nicht in Unterzahl geraten. Bei einem Duell an der Seitenlinie zwischen Antonio Rüdiger und Paul Pogba, der deutsche Innenverteidiger, da plötzlich mit dem Biss in die Schulter bzw. den Rücken des Franzosen. Also für mich darf Deutschland sich da nicht beschweren, wenn Antonio Rüdiger mit glattrot vom Platz fliegt. Wie hast du die Szene gesehen?
Also ich fand es jetzt nicht so eklatant wie bei Luis Suarez gegen Chiellini 2014, aber stimme ich dir definitiv zu. Deutschland hatte da riesiges Glück. Rüdiger streichelt da so mit vorne mit den Zähnen das Trikot von Pogba. Also wenn der Videoassistent sich das anguckt, dann kann man da auch durchaus auf Rot entscheiden.
Die deutsche Mannschaft war also im Glück, durfte diese Partie zu 11 beenden. Und bevor wir jetzt auf die zweite Halbzeit und den Rest der Partie und auch auf den Ausblick auf den morgigen Tag schauen, da gehen wir einmal ganz schnell in die Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause und schauen auf die zweite Halbzeit des Deutschlandspiels. Es wurde geradliniger, es wurde zielstrebiger in der Offensive, aber trotzdem war das noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Du hast es schon angesprochen, Torhüter Hugo Lloris musste eigentlich keinen Ball über die kompletten 90 Minuten halten. Wo lag da das Problem?
Einmal muss man natürlich auch den Franzosen ein Kompliment machen, wie sie verteidigt haben, dass Deschamps eben diese Einheit geformt hat. Und zweitens, Deutschland hat es eigentlich kaum durchbekommen. Das war generell zu viel klein-klein. Man wollte sich immer wieder in den Strafraum kombinieren, anstatt das Glück zu erzwingen, auch mal per Distanzschuss. Groß hat eine wahnsinnige Schusstechnik. Kimmich eigentlich auch, wenn man an sein Tor gegen Augsburg denkt. Das Ding fiel wie ein Stein unter die Latte. Da hätte auch Luis im Tor nichts machen können. Also ich finde, man hat immer wieder versucht, sich zu sehr zu kombinieren und zu selten das Glück auch mal zu erzwingen.
Und dann irgendwann waren wir in einer Phase des Spiels, in der sich Joachim Löw entschieden hat, noch einmal zu wechseln. Er hat unter anderem Leroy Sané, Timo Werner und Kevin Volland gebracht. Fandest du, das waren die richtigen Wechsel?
Eher nein, weil Gosens war mit Abstand einer unserer besten Offensivspieler. Wenn, auch schon in der ersten Halbzeit, wenn irgendwas ging, dann über links, dann über ihn. Über ihn entstand auch die Chance für Müller in der 22. Minute kurz nach dem Rückstand. Dann gab es auch nochmal eine Flanke von rechts, wo er sich reingeschmissen hat, als Pavard dann behandelt werden musste. Also Gosens hätte ich jetzt nicht rausgenommen. Und von Volland und Werner war eigentlich kaum bis gar nichts was zu sehen. Sané hatte einige brauchbare Aktionen, aber eigentlich auch nicht so viel. Also ich finde, das waren jetzt nicht wirklich die richtigen Wechsel.
Wenn wir mal draufschauen auf die Leistung der beiden Rückkehrer, auf Thomas Müller und Mats Hummels, wie hat sich diese Rückholaktion von den beiden bezahlt gemacht? Was hatten sie schon für einen Einfluss auf das deutsche Spiel?
Hummels leider einen zu großen. Und Müller, ja, Müller war bemüht, aber man hat gesehen, dass die Franzosen wussten, was er macht. Die kannten seine Laufwege, haben ihn kaum zu Chancen kommen lassen, bis auf die Ausnahme in der 22. Minute. Aber ich glaube schon noch, dass sie im Laufe des Turniers nützlich werden können. Man muss jetzt gucken im Spiel gegen Portugal. Aber bis hierhin hält sich der Einfluss in Grenzen.
Wir müssen Mats Hummels zugutehalten, dass er kurz vor Schluss auch einmal einen Konter der Franzosen mit einer wirklich absoluten Monstergrätsche unterbindet gegen Kylian Mbappé und da vielleicht das 2:0 verhindert. Also da müssen wir wirklich sagen, da hat er seinen Fehler aus Halbzeit 1, dieses Eigentor, fast schon wieder wettgemacht, oder?
Teilweise. Es gab auch einige Szenen, wo er gegen Mbappé nicht gut ausgesehen hat, als Benzema den Ball einfach mal blind nach vorne geschlagen hat und Mbappé das Ding noch bekommen hat im Laufduell gegen ihn, was so eigentlich nicht geplant war. Dann hat er noch einmal das 2-0 gemacht, Mbappé, das dann nicht gezählt hat. Man hat gesehen, er ist Stellungsspiel, Aufbauspiel, Kopfballstärke, das kann er, aber man sollte ihn lieber nicht in Laufduelle verwickeln.
Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, um das Ganze mal etwas eleganter auszudrücken. Was war das jetzt für ein Start für die deutsche Mannschaft in dieses Turnier? Man hatte natürlich mit den Franzosen jetzt direkt einmal den Turnierfavoriten und den stärksten Gegner vor der Brust. Kann man auf dieser Leistung aufbauen?
Teilweise. Also es war jetzt kein optimaler Start, aber es gibt definitiv einige Dinge, die man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Man hat gesehen, dass die Konterabsicherung ja durchaus ordentlich ist, dass es gut funktioniert hat. Aber man hat auch gesehen, woran es noch fehlt. Man muss kreativer werden, man muss durchschlagskräftiger werden. Da muss man arbeiten gegen Portugal und da steht man jetzt natürlich auch noch unter Druck. Man muss, wenn man jetzt weiterkommen will, muss man gegen Portugal eigentlich gewinnen.
Und das kann die deutsche Mannschaft dann am kommenden Samstag. Dann stehen die nächsten beiden Partien in dieser Gruppe F an. Die Deutschen spielen gegen Portugal in München und die zweite Partie ist dann zwischen Ungarn und Frankreich in Budapest. Also dann haben wir diesen letzten Tag des ersten Spieltags hinter uns und auch heute ziehen wir natürlich wieder ein Fazit und benennen unseren Spieler des Tages. Wer war das denn heute für dich?
Für mich war das Paul Pogba, mit Abstand der beste im französischen Mittelfeld, immer wieder Akzente gesetzt, fast alle gefährlichen Aktionen. Wenn es nicht über Mbappé war, dann ging es über ihn. Das Tor mit diesem wunderbaren Pass auf Lucas Hernandez maßgeblich mit eingeleitet, auch mit dem gewonnenen Zweikampf davor. Also Pogba definitiv für mich der Spieler des Tages.
Denkst du, er kann mit dieser Leistung ja vielleicht einer der Spieler des Turniers sogar werden? Bei Manchester United steht er ja immer wieder in der Kritik, aber mit solchen Leistungen wie am gestrigen Abend, da könnte er einer der großen Stars auch werden, oder?
Das Potenzial dazu hat er. Allerdings hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass er immer wieder Probleme mit der Konstanz hat, also er kann damit weit kommen, aber er muss diese Leistung konstant bringen.
Schauen wir mal auf den morgigen Tag, was denn da so ansteht. Die Finnen spielen gegen die Russen, Türkei gegen Wales und Italien gegen die Schweiz. Das erste Spiel der Finnen, das war ja überschattet vom Herzstillstand von Christian Eriksen. Ihm geht es mittlerweile zum Glück den Umständen entsprechend gut.
Gott sei Dank.
Aber natürlich konnte man dort trotzdem gewinnen gegen die Dänen. Wie ist die Ausgangslage vor dem Spiel gegen die Russen?
Also die Finnen, die haben für mich einen riesigen, einen gewaltigen Vorteil. Russland hat mich jetzt im ersten Spiel gegen Belgien überhaupt nicht überzeugt. Größtenteils defensiv gespielt. Belgien hat ja auch nicht mehr gemacht, als sie mussten. Letzten Endes hochverdient souverän 3-0 gewonnen. Und wenn Finnland das auch noch gewinnt und 6 Punkte auf dem Konto hat, dann sehe ich eigentlich nicht, wie sie nicht weiterkommen sollen. Dass du mal mit 6 Punkten, wenn es ganz schlecht läuft, Gruppendritter bist, kann passieren. Aber dass es dann trotzdem 4 Mannschaften gibt, die besser sind als du, das ist für mich extremst unwahrscheinlich.
Ja, und wer hätte damit gerechnet? Die Finnen also ja mit einer sehr, sehr guten Chance, wenn sie das Ding da morgen gewinnen, eigentlich auch wenn sie punkten gegen die Russen, ja dann vielleicht in die K.O.-Phase einzuziehen. Das zweite Spiel des Tages, das ist dann die Partie zwischen der Türkei und Wales. Die Türken ja im ersten Spiel im Eröffnungsspiel gegen Italien mit 3-0 klar verloren. Sie waren ja bei einigen Experten sogar als Geheimfavorit auf dem Zettel. Was steht für die Türken auf dem Spiel?
Das ganze Turnier. Die Türkei hat jetzt natürlich, genau wie in unserer Gruppe Ungarn, den Nachteil der Tordifferenz mit -3. Da müssen sie auch dran denken. Das heißt, sie stehen gewaltig unter Druck, aber Wales kommt mit Rückenwind, 1-1 gegen die Schweiz, und natürlich haben sie diesen einen Spieler mit Gareth Bale, der den Unterschied ausmachen kann. Auch das 2016 schon gemacht hat, als Wales bis ins Halbfinale gekommen ist. Also ich sehe da definitiv den Vorteil eher bei Wales.
Und das letzte Spiel des Abends dann heute um 21 Uhr zwischen Italien und der Schweiz, die beiden Top-Mannschaften in dieser Gruppe A. Und wenn wir uns nochmal an das Eröffnungsspiel der Italiener erinnern, dann sollten sie ja hier in diesem Vergleich eigentlich zumindest auf dem Zettel so ein bisschen die Nase vorn haben, oder?
Definitiv, also das gefällt mir sehr gut, was Roberto Mancini aus der Mannschaft gemacht hat. Vor allem auch spielerisch haben sie mich gegen die Türkei überzeugt. Aber die Schweiz ist keine Außenseite, die Schweiz ist immer wieder für eine Überraschung gut. Klar ist natürlich aber auch, wenn Italien dieses Spiel gewinnt, ist der Gruppensieg eigentlich so gut wie sicher. Sie haben 3-0 gewonnen. Wenn sie dazu noch 6 Punkte haben, dann stehen sie so gut wie im Achtelfinale.
Und diese Leistung der Italiener, die war wirklich herausragend im ersten Spiel. Es war überhaupt erst das erste Mal, dass Italien bei einer Europameisterschaft mehr als 2 Tore in einem Spiel erzielt. Also vielleicht wird diese EM in vielerlei Hinsicht für die Mannschaft von Roberto Mancini historisch. Das erfahren wir dann heute Abend, beziehungsweise ihr im Laufe des morgigen Tages, denn auch morgen gibt es natürlich unser tägliches EM-Update hier im EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus in Europa. Tortur, damit auch ihr nichts mehr verpasst, könnt ihr natürlich gerne im Podcatcher eurer Wahl diesen Podcast hier abonnieren und ihm folgen. Dann bekommt ihr natürlich immer Mitteilungen, wenn es eine neue Folge gibt, und ihr verpasst absolut nichts mehr. Von uns soll es das jetzt für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, Viktor. Danke, dass du hier warst, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir.
Dir auch. Ciao.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.